revolutionär. Revolutionär. Revolution, da fällt uns erst einmal natürlich die französische Revolution ein. Und da kann man mal sehen, was man alles seit der Schule wieder vergessen hat. Ich musste das nämlich nachschlagen. 1789 bis 1799. Revolution als Umsturz der Verhältnisse. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Mit vielen Todesurteilen verbunden, mit viel Gewalt, mit viel Blut. China, Sturz des letzten Kaisers 1912. Das führte zur Gründung des kommunistischen China. Oktoberrevolution 1917. Durch die kommunistischen Bolschewiki wurde die Sowjetunion gegründet. Alles mit Blut und Kampf und Vernichtung von Leben. Meinen wir das, wenn wir heute über revolutionär sprechen? Nein. Wir haben auch ein gutes Beispiel unserer eigenen Geschichte, unseres Landes, die friedliche Revolution mit Kerzen und Gebet, die dann zu der politischen Wende geführt haben und zur Wiedervereinigung unseres Landes. Soziologisch gesehen ist Revolution eine Umwälzung des kulturellen Normensystems einer Gesellschaft. Und Definition von Revolution: es ist ein grundlegender und nachhaltiger struktureller Wandel eines oder mehrerer Systeme, der meist abrupt oder in relativ kurzer Zeit erfolgt. Er kann friedlich oder gewaltsam vor sich gehen. Heute reden wir über Revolution im Leben von Saulus und ich habe auch noch zwei Beispiele aus Afrika mitgebracht. Die Laura hat ja vorhin jemanden Stella gefragt, hast du das schon mal erlebt, dass sich ein Menschenleben komplett geändert hat? Dazu habe ich gleich auch zwei Beispiele, aber wir hören uns erstmal an, was das mit Saulus beziehungsweise später hieß er dann Paulus, zu tun hat. Mein erster Punkt. Kalt erwischt. Kalt erwischt. Obwohl er doch so heiß war, heiß darauf, die Christen zu vernichten. Er war ein gelehrter Jude, hatte bei angesehenen Rabbinern studiert und ihm war diese Jesusbewegung ein Dorn im Auge. Er hatte mitbekommen, dass sie sich schnell verbreitet, nachdem Jesus auferstanden war und nachdem sogar Menschen bereit waren, für diesen Glauben an Jesus zu sterben. Denn er hatte mitbekommen, als Aufpasser, wie Stephanus gesteinigt wurde für seinen Glauben. Wie Stephanus sagt: Ich sehe den Himmel offen und des Menschensohn sitzen zur Rechten Gottes. Das hat ihn noch mehr herausgefordert und er hat beschlossen, diese Sekte muss ausgerottet werden. Ich lese uns mal den Text. Saulus wütete immer noch gegen die Nachfolger von Jesus, dem Herrn, und drohte damit, sie umzubringen. Deshalb ging er zum obersten Priester und erbat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus. Darin sollte stehen, dass er, wenn er dort irgendwelche Leute finden sollte, die Anhänger des Weges von Jesus waren, seien es Männer oder Frauen, er sie festnehmen und in Ketten nach Jerusalem schleppen dürfte. Auf seinem Weg dorthin kam er in die Nähe von Damaskus. Urplötzlich blitzte um ihn herum ein Licht vom Himmel auf. Da fiel er zu Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er sagte: Wer bist du denn, Herr? Und er sagte: Ich selbst bin es, Jesus, der, den du verfolgst. Jesus identifiziert sich so sehr mit den Menschen, die auf seinem Weg unterwegs sind, mit seinen Nachfolgern, mit seinen Anhängern, mit seinen Jüngern, mit uns, dass er sagt: Du verfolgst mich. Ich finde das total irre. Und er hat auch mal gesagt: Wundert euch nicht, wenn die Leute euch hassen, denn sie hassen mich. Ich habe das mal am eigenen Leib erlebt, als ich in Ceuta in Nordafrika war. Das ist eine spanische Enklave in Marokko. Wir haben dort Traktate verteilt an die Autos, an die vielen Menschen aus Marokko, die in Frankreich leben, arbeiten und dann zu den Sommerferien zurückfahren nach Marokko. Und in Spanien ist ja Religionsfreiheit, also haben wir da christliche Schriften verteilt. Und ich erinnere mich, dass ich an einer Bushaltestelle stand, eine Frau stieg aus dem Bus aus und spuckte mir mitten ins Gesicht. Die kannte mich nicht. Ich hatte noch nie mit der gesprochen. Die hat etwas in mir gesehen, was sie aufgeregt hat, was sie unmöglich fand, was sie gegen mich aufgehetzt hat. Und ich merkte dann, ja, Jesus in mir erzeugt auch solche Reaktionen. Erzeugt auch Gegenwind. Erzeugt auch hitzige Reaktionen. Ich zeige mal ein Bild, was veröffentlicht wurde von Open Doors. Wie die Situation von Christen weltweit im Moment aussieht, in welchen Ländern sie am meisten, am stärksten verfolgt werden. Und das ist schon sehr beunruhigend. Wie groß die Anzahl der Länder ist, in denen Christen um ihres Glaubens willen verfolgt werden, weil sie auf diesem Jesusweg sind. Und weil es den Mächtigen nicht gefällt. Besonders schlimm finde ich immer die Berichte von Nigeria, wo Kinder aus der Schule entführt werden, weil Boko Haram gegen die westliche Erziehung, gegen Schulsysteme arbeitet und Kinder, Mädchen vor allem entführt und dann zwangsverheiratet. Manche von den Mädchen sind nie wieder gefunden worden, manche konnten freigekauft werden, manche konnten auch fliehen. Aber es passiert immer wieder, auch in diesen Tagen habe ich wieder solche Nachrichten bekommen. Rund 109 Millionen Christen werden verfolgt. Warum? Weil sie solche Revolutionäre sind, die mit Waffen kämpfen, die Aufstände organisieren. Nein, Christen sind Menschen, die innerlich umgekehrt sind, umgedreht sind, die nicht mehr vom Zeitgeist oder von Diktatoren oder von Herrschaftssystemen beherrscht werden, sondern die einem inneren Kompass folgen, die dem Wort Gottes folgen, die Jesus nachfolgen, die so leben wollen, wie Jesus gelebt hat, die mit Frieden und Liebe unterwegs sind und die versuchen, selbst ihre Feinde zu lieben, auch wenn das schwer ist und vielleicht auch nicht immer gelingt. Menschen, die Veränderung erlebt haben. Saulus hat sich von höchster Stelle die Erlaubnis geholt, die Christen zu verfolgen, sogar bis Damaskus, ca. 150 Kilometer entfernt. Alle Männer und alle Frauen, und das zeigt mir, und da werde ich am nächsten Montag auch nochmal drauf eingehen, da ist nämlich der Jesuskurs, und im Jesuskurs beschäftigen wir uns mit Jesus und den Weltreligionen. Letzte Woche hatten wir Jesus und das Alte Testament. Nächsten Montag, 20 Uhr, den Zoom-Link findet ihr auf der Homepage Jesus und die Frauen. Von Anfang an war dem Saulus auch klar, es reicht nicht, wenn man die Männer einsperrt, sondern die Frauen sind genauso in diesem Glauben unterwegs, haben genauso ihre Autorität, sind genauso Verkündiger des Evangeliums. Und deswegen verfolgt er Männer und Frauen. Er hetzt der Jesusbewegung hinterher. Sie verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Und dann erwischt es ihn selbst eiskalt. Bei aller Hitzigkeit, bei allem Gefecht, das er jetzt ausfechten will, stürzt er, sieht ein Licht, hört eine Stimme. Die Umstehenden hören auch eine Stimme, aber sie verstehen nicht, was gesagt wird. Und diese Stimme sagt: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Gott begegnet Saulus. Gott ist stärker, Gott ist größer. Gott hat die Starken zum Raube, heißt es an einer anderen Stelle in der Bibel. Er ist immer noch der Herr. Auch über solche Verfolgungssituationen ist er immer noch der Herr. Und er kann sogar den, der am schärfsten gegen das Christentum vorgeht, in Sekunden durch Erscheinen seiner Autorität umdrehen, revolutionieren, die Systeme in seinem Kopf, in seinem Herzen, in seiner Religion auf den Kopf drehen, umdrehen, ein neues System in sein Herz, in sein Denken, in sein Fühlen hineinbringen, nämlich das Lebensprinzip. Denn wer Jesus hat, der hat das Leben. Mit Jesus kommt das Leben und nicht der Tod und nicht die Vernichtung, nicht der Kampf, nicht der Krieg, nicht der Hass. Saulus begegnet Jesus, den er nicht besucht hat, den er verfolgt hat, ja sogar alles gegen Jesus aufgeboten hat. Und dann zeigt sich, wer im Recht ist und wer im Unrecht ist. Jesus erscheint Saulus. Er wird blind. Der meinte, den Durchblick zu haben, kann nicht mehr sehen. Hilflos. Der meinte, Macht über Menschen haben zu können, sie verfolgen zu können, wird hilflos. Muss sich führen lassen. 3 Tage kann er nicht essen und trinken. Er öffnet die Augen, aber er sieht nichts mehr. Alles ändert sich in ihm durch die Begegnung mit Jesus. Die Hybris wird aufgehoben und er muss erkennen, es gibt einen Herrn, der größer ist. Und sicherlich durchkämmt er seine religiösen Erziehungsdinge, die er gelernt hat, all das, was er an Wissen hat, und forscht nach in diesen 3 Tagen und später sein Leben lang, was hat das mit diesem Jesus auf sich? Stimmt das mit den Verheißungen aus dem Alten Testament? Ist das der Messias? Ein Beispiel aus unseren Tagen. Ich habe ihn beim Christen kennengelernt. Wir sehen ein Foto von Steven Lungo. Und zwar das Christen in Bremen, wo es Angriffe auf die Christen-Teilnehmer gab. Ich weiß nicht, wer von euch war in Bremen beim Christen, irgendjemand? Ja, einige wenige. Nächste Christen kommt, unbedingt hinfahren, ist eine super Sache. Aber bei diesem Christen gab es Angriffe und ich weiß noch, wie wir auf der Bühne standen und sahen, wie die Jugendlichen da alle zigtausend auf dem Feld versammelt waren. Und man konnte sehen, wie ein schwarzer Mob sich formiert hatte, eine Demo gegen das Christiwill. Und wie sie plötzlich von hinten die Jugendlichen angriffen und versuchten, die Zäune, die das Gelände abzäunten, umzustürzen. Und hinterher hörten wir, dass sogar Säure auf manche Polizisten und Menschen geschüttet wurde. Das sah furchtbar aus, so eine Angriffssituation auf der Bühne zu sehen. Und ich weiß, dass ich da mit Steven Lungo unterwegs war. Ich war für ihn sozusagen verantwortlich, ihn sicher ins Hotel zu bringen. Und wir mussten Umwege fahren wegen Demos und vermuteten Angriffen. Und wir saßen dann im Hotel zusammen in der Bar und er erzählte aus seinem Leben. 1962 war Steven noch Teil einer revolutionären Gruppe von jungen Männern in Rhodesien, was heute Simbabwe heißt. Und durch Unruhe und Gewalt versuchten diese Männer, den Umsturz der weißen Regierung, um sich zu befreien von der Macht der weißen Männer. Er hatte vor, mit seinen Freunden in Harare, der Hauptstadt, eine Zeltevangelisation zu sprengen, und zwar im wörtlichen Sinne. Sie hatten gesehen, dass dort viele Menschen zusammenkamen und sie wollten Unruhe stiften und durch die Unruhe dann eine Revolution auslösen. Mit Benzinbomben bewaffnet und mit Steinen und Stöcken gingen sie zu dem Zelt und er war der Anführer dieser Truppe und sagte, auf mein Kommando hin werfen wir diese Bomben und dann geht's los. Er kam mit der Absicht, dass alle, die in diesem Evangelisationszelt versammelt waren, sterben sollen. Ich will, dass alle in diesem Zelt sterben, hatte er seinen Kollegen gesagt. Als Kind war er mit 7 Jahren von seiner Mutter verstoßen worden. Sein Vater hatte nochmal geheiratet und war nach Malawi gezogen. Steven wuchs allein als Kind unter den Brücken der Stadt auf, verdiente sich etwas Geld als Ballenjunge auf Golfplätzen und ernährte sich aus den Abfällen der weißen Haushalte. Er war voller Hass. Er wollte den Marxismus, die Veränderung des Systems, die Umkehr der Verhältnisse. Und jetzt war die Gelegenheit gekommen, das Missionsfeld in die Luft zu jagen, Unruhe zu stiften und dann hoffentlich die weiße Regierung zu stürzen. Um 7 Uhr sollte der Angriff steigen. Kurz vorher betrat er das Zelt. Er hat erzählt, dass er erstaunt war, dass eine sehr hübsche junge Frau vorne stand aus Soweto in Südafrika. und ein Lied sang über die verändernde Kraft von Jesus. Er hatte, glaube ich, nicht erwartet, dass Christen hübsch sein können. Er fühlte sich plötzlich sehr schmutzig und schäbig. Dann sprach der Prediger, der aus Sambia kam, über Römer 6, Vers 23, und da heißt es, der Tod ist der Sold oder der Lohn, den die Sünde ausbezahlt. Und dann sprach er über 2. Korinther 8, Vers 9, ich zitiere, ihr wisst ja, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Das war ja genau sein Thema. Den Armen zu helfen, aus der Armut herauszukommen in Reichtum. Und hier geht Gott den ganz anderen Weg. Er gibt seinen Reichtum auf, um arm zu werden und arme Menschen damit reich zu machen. Er war wie gefesselt. Er wusste, er muss darauf reagieren. Er ging nach vorne, was seine Kollegen so interpretierten, jetzt geht's los. Aber er ging nach vorne, die Ordner versuchten ihn aufzuhalten, weil wahrscheinlich einige auch wussten, was er für ein Typ ist und was er vielleicht vorhat. Aber er ging stracks nach vorne zum Altar und kniete nieder. In dem Moment warfen die Kollegen die Bomben und fingen an, mit den Steinen zu schmeißen, und die Menschen rannten erschreckt aus dem Zelt. Er blieb knien. Und neben ihm der Pastor, der gerade noch gepredigt hatte. Er nahm Jesus in sein Leben. Der Revolutionär, der mit Gewalt und Hass unterwegs war und töten wollte, begegnete dem Leben, begegnete Jesus und nahm ihn in sein Leben auf. Er ging wieder unter seine Brücke danach. Und am nächsten Tag begann schon seine neue Orientierung, seine innere Revolution, seine Umkehr aller Verhältnisse, allen Denkens, allen dessen, was er geglaubt und für wichtig hielt. Der Heilige Geist begann die Neuorientierung, die Revolution im Innern. Seine Werte, seine Ziele, seine Methoden, all das änderte sich. Am Tag nach der Bekehrung bestieg er den Bus, um in die Innenstadt zu fahren und begann zu predigen und zu erzählen, was ihm am Abend vorher passiert war. Die Leute fanden das so nervig, sie haben ihn aus dem Bus rausgeschmissen. Er stieg in den nächsten Bus und predigte. Und er wurde wieder rausgeschmissen. Und mit ihm sind 7 Leute rausgeschmissen, die alle ihr Leben Jesus geben wollten. Aus dem Revolutionär wurde ein Revolutionär im Sinne von Jesus. Er wurde zu einem der größten Evangelisten in seinem Land, ja sogar in ganz Afrika. Er hat African Enterprise mitgegründet, eine Organisation, die ähnlich wie Pro Christ hier oder Zeltorganisation missionarisch in Afrika unterwegs ist, große Veranstaltungen macht, um Menschen in Afrika das Evangelium zu bringen. Anfang dieses Jahres ist er verstorben, Steve Lungu. Ich saß mit ihm in der Bar in Bremen und hatte so ein kleines bisschen vor Augen, was es heißt, verfolgt zu werden oder angegriffen zu werden durch das, was beim Christibel da geschehen war. Und ich konnte nur ahnen, was in diesem Mann vor sich ging, als er mir das erzählt hat und sagte, ja, ich war auch einer von denen, die gegen die Christen waren. Und jetzt bin ich ein Evangelist, jetzt bringe ich gute Nachricht. Gott sucht die, die nicht nach ihm suchen. Durch ihr Zeugnis entsteht ein sehr glaubwürdiges Zeugnis für Jesus. Ihr Leben ändert sich. Es stellt sich auf den Kopf. Es bekommt eine neue Orientierung. Ein neues Herz. Einen neuen Geist. Manchmal erwischt es auch die Feinde von Jesus eiskalt. Zweitens komplett umgedreht. Saulus war von Gott berufen, blind, hilflos, verwirrt. Alles, was er gelernt hatte, hat ihn nicht weitergebracht. Doch dann begegnet ihm Jesus. Ich lese ab Vers 15 aus Apostelgeschichte 9. Da sagte Jesus der Herr zu ihm: Geh nur, denn dieser Mann ist ein auserwähltes Werkzeug in meinem Namen und nichtjüdischen Nationen und auch für Könige tragen soll und ebenso für die Angehörigen des Volkes Israel. Ich werde ihm zeigen, wie viel er wird leiden müssen, weil mein Name über ihn genannt ist. Das wurde zu Ananias gesagt. Er bekam den Auftrag, zu Saulus zu gehen und ihm zu helfen in seiner Hilflosigkeit und ihm zu erklären, was in der Kürze der Begegnung mit Jesus noch gar nicht so klar geworden war. Was es heißt, an Jesus zu glauben, Jesus nachzufolgen. Ananias hatte Angst. Er wusste, dass dieser Mann schäumt vor Wut. Er hatte ja nicht mitbekommen, dass Saulus sich vor Damaskus bekehrt hat, umgekehrt ist, Jesus als Herrn anerkennen musste. Saulus ließ sich sofort taufen und er fing an zu predigen. Er wurde verfolgt, wie er vorher die Christen verfolgt hatte. Er musste fliehen, in Damaskus und später in Caesarea, und den Rest seines Lebens eigentlich hat er Folter erlebt, Gefahr, Gefängnis, Verfolgung. Er predigte auf den Straßen, er schrieb Briefe, er gründete Gemeinden, er lehrte theologisch, er hatte ein neues Ziel. Er war revolutioniert worden, umgedreht, auf den Kopf gestellt, neu ausgerichtet. Nicht mehr mit Feindschaft, nicht mehr mit Gewalt und Hass, sondern mit Frieden im Herzen. Er hat nicht mit Hass reagiert, wenn er verfolgt wurde, sondern mit Liebe und mit Vertrauen in Jesus. Ein zweiter Afrikaner, den ich getroffen habe, von dem habe ich kein Bild. Es war ein Taxifahrer in Südafrika. Ich war gerade mit einer Freundin im Museum der Geschichte Südafrikas und hatte dort nochmal die schlimmen Zustände gesehen, der Sklaverei und der Verfolgung von Schwarzen, einfach wegen der Hautfarbe, von allem, was ihnen an Leid zugetan wurde, von Weißen. Tief bewegt bin ich in das Taxi eingestiegen und der Taxifahrer hat es wohl gemerkt, oder er wusste, dass Touristen so reagieren, wenn sie aus diesem Museum kommen. Ich war immer nahe an den Tränen. Bei sowas muss man, darf man, soll man nie wieder erleben, was da geschehen war. Er redet mit uns und er sagte, er kennt Nelson Mandela persönlich. Das hat mich natürlich interessiert. Wieso kann man den einfach so kennenlernen? Das ist schon einige Jahre zurück, da lebt der Nelson Mandela noch. Der Taxifahrer erzählte, dass er ihn im Gefängnis kennengelernt hatte, auf Robben Island. Das ist die Insel, die die Gefangenen vom Festland mit so viel Wasser trennt, dass niemand überleben konnte, der versuchte zu fliehen. Nelson Mandela hatte jeden Abend in dem Gefängnis, in die Arbeit verrichtet war, eine Art Schule mit den Gefangenen gemacht. Und dieser Taxifahrer sagte, das war meine Schulausbildung und mein Studium, bei Nelson Mandela zu sitzen und von ihm zu lernen. Warum war er im Gefängnis? Er hatte versucht, den Umsturz in Südafrika durch Gewalt herbeizuführen. Er hatte Schulen angezündet. Er hatte Gebäude der Öffentlichkeit zerstört und dabei war er erwischt worden und zur Gefängnisstrafe verurteilt worden. Als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, war seine Frau irgendwie verändert. Klar, wenn man sich so lange über Jahre nicht sieht und erlebt, aber sie hatte sich zum Guten verändert und er stellte fest, die geht in eine Gemeinde, die ist jetzt Christin geworden. Und ihr zuliebe ging er dann mal mit in den Gottesdienst und dachte, wenn ich da mal war, dann kann ich das abhaken und dann ist das Thema durch. Er saß in dem Gottesdienst und der Pastor fragte, wer denn mit auf die nächste Gemeindefreizeit fahren will. Und auf einmal sah er, wie seine Wand oben ist. Er wusste gar nicht, warum und wie das geschehen war, aber die war oben. Er hat sich gemeldet, auf diese Freizeit mitzufahren. Und er ist mitgefahren und hat da Jesus kennengelernt. Sein Leben hat sich komplett verändert. Er ging jetzt als Taxifahrer Geld verdienen und abends ging er in die Schulen, um Erwachsenenunterricht zu machen, um Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen, um für Menschen Gutes zu tun und ihnen Jesus nahezubringen. Der Hass war verschwunden. Er musste nicht mehr hassen, sondern er konnte lieben. Er ist ein freier Mann geworden, der nicht innerlich zerfressen wird, sondern der überströmt an Liebe und Geduld mit Menschen. Zurück zu Saulus. Saulus wird zu Paulus. Er prägt das Leben der Christenheit und auch unser geistiges Leben bis heute in einer ganz einmaligen Weise durch die Briefe, die er geschrieben hat, durch die Gemeinden, die durch ihn entstanden sind. Er verdiente sein Geld als Geldmacher, er hat Menschen mentoriert, er ist gereist und hat verkündigt, wo immer es ging. Ein Revolutionär. Meine Frage an dich: Kämpfst du gegen etwas? Gibt es in dir noch etwas, was dich umtreibt, was negative Gedanken sind, wo du Wut und Hass hast und das in dir wachsen lässt? Bist du schon revolutioniert von Jesus? Denkst du schon anders? Erlaubst du ihm, Herr zu sein in deinem Leben und dich umzukrempeln? Lässt du dich von seinem Wort prägen, von seiner Liebe bewegen, Gutes zu tun? Setzt du dich schon für Menschen ein? Was machst du nicht mehr, seit du mit Jesus lebst? Was ist neu geworden bei dir? Einmal in Stille, um darüber nachzudenken. Dann spreche ich einen Punkt. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Verändere mich, heile mich, befreie mich. Nimm hinweg, was zerstören will, und schenke mir das Leben, dein Leben, deine Gnade, die Befreiung von allem, was zerstören will. Wirke du in mir. Und sei du, Herr, über mein Denken und Fühlen und Wollen. Darum bitte ich dich. Amen. Und denkt an den Jesuskurs Montagabend, 20 Uhr.